Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 192 am 16. Oktober 2025. Diese Episode wird von Allplan unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle auf das Heinze Klimafestival aufmerksam machen. Wer noch kein Ticket hat, kann jetzt eins bekommen noch. Auf der Website, die hier verlinkt ist in den Shownotes, gibt es Tickets. Das Festival findet am 19. und 20. November in der Station in Berlin statt. Kommt vorbei, netzwerkt mit, sprecht über die Bauwende und das ist das Klimafestival im vierten Jahr. Wir werden auch darüber sprechen, wie hat sich denn der Begriff Bauwende seither entwickelt oder was hat sich im Zuge dieses Begriffs entwickelt. Und jetzt steigen wir tief ein in ein Thema. Nein, tief einsteigen passt überhaupt nicht. Es geht nämlich hoch hinaus in die Berge, auf den Vorarlberg. Klaus Hühner hat mit Dietmar Eberle gesprochen. Und Dietmar Eberle holt aus und erklärt geschichtlich, warum der Vorarlberg so bekannt ist für die exzellente Handwerkskunst, für die hohe Baukultur, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie er sich von einer Region der Armut durch Zuwanderung und durch grüne Energie zu einem Wohlstandsort entwickelt hat. Wir steigen ein ins Gespräch.
Es ist Montag früh und ich sitze bei 2226 in Dornbirn, also in dem Bürogebäude 2226 von Baumschlager Eberle mit dem Architekten, Visionär, Erfinder, Denker und Macher, der die Architektur nicht nur im Vorarlberg, sondern in Österreich, Deutschland und der Schweiz und auch in Westeuropa, im Ostblock und auch in Asien in den vergangenen 40 Jahren stark mitgeprägt hat. Dietmar Eberle, ich bin ganz aus dem Häuschen, weil Sie sind der absolute Star meiner Jugend. Ich habe in den 90er Jahren studiert und habe gedacht, wenn ich einmal mit diesem Mann sprechen kann, habe ich es geschafft.
Das freut mich, dass Sie es geschafft haben.
Gut für
Aber
mich.
Aber schauen Sie, das ist natürlich biografisch ist es so, dass wir seit den 80er Jahren eine gewisse mediale Präsenz in dieser Architekturwelt haben und auch einen gewissen Einfluss ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest werden wir seit dieser Zeit wahrgenommen. Und ja, das ist ein angenehmes Erlebnis, oder auch rückwirkend. Ich habe gerade jetzt vor kurzem so ein Erlebnis, ich war gerade in Mexiko, da gab es einen großen Wohnbaukongress und da saß dann irgendein junger Professor und er kam dann nachher auf mich zu und hat mir erzählt, er war mein Student. Und das sind angenehme Erlebnisse.
An der ETH. Über Wohnungsbau würde ich auch gerne mit Ihnen schwerpunktmäßig sprechen. Der Anlass unseres Gesprächs ist ja eigentlich, dass Sie Ende November, am 20. November auf dem Heinze Baunetz Klimafestival sprechen werden, quasi als Top-Act zum Abschluss der Veranstaltung und dort werden Sie schwerpunktmäßig über 2226 sprechen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir heute über die Region, den Vorarlberg sprechen könnten und über das Wohnen.
Ich denke, der Connex zwischen Wohnen und 2226 ist relativ leicht herstellbar. Sie wissen, dass über ungefähr 65% all unserer Gebäude, die wir bauen in hochentwickelten Gesellschaften, beschäftigen sich mit dem Thema Wohnen. Nachdem aber über 60% aller Ressourcen für das Errichten und Betreiben von Gebäuden aufgewendet werden, ist der Anteil an Energie, Ressourcen und CO2-Footprint, den wir für das Wohnen verbrauchen, viel höher als der, den wir für die ganze Mobilität verbrauchen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum wir immer meinen, dass wir mit Elektromobilität die Welt retten. Der Beitrag ist relativ klein. Sie wissen, dass für die ganze Mobilität nur ungefähr 18% des eingesetzten Energien überhaupt verwendet werden. Allerdings für Wohnbau sind es über 40.
Mhm. Da ist der größte Hebel.
Da, es ist so, nominal ist das als Einheit der größte Hebel, den wir für die Problematik, die ja in Deutschland besonders aktuell ist, über CO2, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch ernsthaft machen oder so. Oder? Ja. Und insofern gibt es einen sehr engen Konnex zwischen Wohnbau und Energiefragen.
Okay.
Also es ist ja, das, und da gibt es ein witziges oder ein interessantes Phänomen, dass wenn Sie einen Wohnbau ökonomisch optimieren, nach gewissen Kriterien, die schlussendlich sich dann auch in den Errichtungskosten niederschlagen, tun Sie gleichzeitig etwas für Energie. Es sind dieselben Faktoren, dieselben Indikatoren, die Sie brauchen. Wenn Sie billig bauen, bauen Sie ökologisch verantwortungsvoll. Wenn Sie teuer bauen, bauen Sie ökologisch unverantwortungsvoll. Es klingt zwar fürchterlich, ist aber so. Anhand der Zahlen habe ich das unendlich oft nachgewiesen und berechnet. Und zur Beurteilung von Energieeffizienz können Sie die gleichen Indikatoren verwenden wie zur Beurteilung von preisökonomischer Optimierung. Also insofern ist inhaltlich der Unterschied zwischen Wohnbau und energetischer Optimierung nicht wahnsinnig groß. Nur es gibt nicht so viele, die diesen Zusammenhang begreifen, warum das so ist. Ich will es aber jetzt nicht im Detail erklären.
Aber wenn Sie billig bauen, bauen Sie quasi auch suffizient, weil Sie bewusst einen bewussten Materialeinsatz betreiben, nicht verschwenden, flächenoptimiert bauen.
Ja, aber wissen Sie, da müssen Sie immer aufpassen. Alles, was Sie jetzt zitieren, oder, sind Prozentphänomene. Die großen Fragen, oder, sind sozusagen nicht in der Addition von kleinen zu finden. Das ist leider ein großes Problem, sowohl bei der Energie als auch beim Wohnbau. Ich will es hier in der Energie einfach erklären. Wir haben, ich glaube, der Großteil der Energieliteratur, den wir mittlerweile wissenschaftlich haben, beschäftigt sich mit Wärme- oder Kältebrücken. Das war zumindest im Beginn der 2000er ganz ein großes Thema. Wissen Sie, wie groß das Phänomen von Wärme- oder Kältebrücken im Gesamtenergieverbrauch eines Gebäudes wirklich ist?
Ich glaube, es ist marginal.
Weniger als 3%. Sehen Sie, und das ist ein bisschen ein Phänomen, was wir im Moment ständig haben, dass wir uns mit sozusagen partiellen Problemen beschäftigen, also dort zum Teil Erkenntnisse oder auch nicht, oder ist egal, wie wichtig wir haben, aber dann irgendwie enttäuscht darüber sind, dass diese partiellen Erkenntnisse die Fragen, die großen Fragen überhaupt nicht berühren oder nicht lösen. Oder, das ist aber ein Phänomen unserer Zeit, die geprägt ist von der Teilung von Wissen, also durch eine immer höhere Spezialisierung von Wissen. Und wir erreichen durchaus in diesen Spezialdisziplinen Erkenntnisse und Ergebnisse. Allerdings die Relevanz dieser Erkenntnisse und Ergebnisse, davon gibt es immer weniger Leute, die diese Zusammenhänge schlussendlich zu einem Ganzen fügen können, etc. Wenn wir in dem Zusammenhang ein wenig über Wohnbaukosten, weil das ist das aktuelle Thema auf der ganzen Welt im Moment, reden, ist es ja auch relativ einfach. Und dieses Thema ist wirklich hochaktuell in jedem Land der Welt. Es gibt witzigerweise eine ganz große Ausnahme, die mir bekannt ist davon. Das ist Singapur. Weil in Singapur ist das Land auf der Welt mit dem Abstand höchsten Anteil an gefördertem Wohnbau. Das heißt, in Singapur werden weit über 80% aller Wohnungen mit staatlichen Mitteln gefördert. Weit über 80%. Führt aber auch dazu, dass es keine eklatante Wohnungsnot oder diese Problematik, die wir in Europa haben, dass die Einkommensentwicklung vollkommen getrennt ist von der Wohnkostenentwicklung. Die haben dieses Phänomen nicht. Und wenn wir über Europa reden, und ich möchte nicht nur über Deutschland reden, weil das ist, ich bin so stolz drauf, dass ich Europäer bin. Und Europa hat eine ganz große Qualität. Dass zu einem und demselben Thema oder zu einer und derselben Problemstellung können unterschiedliche Lösungen entwickelt werden, unterschiedliche Strategien. Und eigentlich wäre es das Potenzial einzelner Länder, Staaten etc. von den anderen zu lernen. Aber Sie kennen das Problem, wenn Sie in gewissen Ländern nach den spezifischen Lösungen fragen und dabei ist Deutschland keine Ausnahme, sind die daran Beteiligten immer überzeugt, dass das, was sie machen, das Beste der Welt ist und das Fortgeschrittenste etc. Aber das hat meistens eben nur mit ihren beschränkten Kapazität und ihrem beschränkten Wissen von dem, was sonst passiert, zu tun.
Werbung. Die Architektur steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Ressourcen schonen, neue Städte entwerfen, kreativ bleiben. All das fordert uns heraus. Genau hier treffen sich Nachhaltigkeit und KI. Zwei Treiber, die unser Arbeiten verändern. Wie Allplan uns dabei unterstützt, zeigt der aktuelle Trendreport. Holt ihn euch jetzt kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auf allplan.com. Werbung Ende.
Ich würde gerne einmal mit dem Vorarlberg beginnen, also mit Ihrer Heimat, wo Sie aufgewachsen sind, weil der Vorarlberg hat es ja geschafft, eigentlich seit Jahrhunderten sein Wissen, seine Baukunst, seine Handwerkskunst in die Welt zu tragen. Also die Vorarlberger, es ist ja ein relativ kleines Volk, ich glaube 400.000 Einwohner ungefähr, die haben kulturell einen unglaublichen Schatz, den sie auch seit jeher in die Welt rausgetragen haben und wofür sie eigentlich bekannt geworden sind. Was ist das? Woher kommt das?
Das ist relativ einfach. Das kommt aus der Armut. Vorarlberg ist historisch ein vollkommen armes Land. Warum ist dieses Land so arm? Es war arm, so muss ich sagen. Warum ist dieses Land so arm oder war? Weil aufgrund der hohen Niederschlagsmengen, die wir früher nicht nutzen konnten, zum Beispiel eine traditionelle Landwirtschaft mit Getreidebau, Gemüseanbau, Kartoffeln etc. überhaupt nicht machbar ist. Es ist viel zu feucht dafür. Und insofern hat auch nie der Hochadel oder andere Institutionen großes Interesse an diesem Land gehabt, weil man ja sowieso nicht viel verdienen konnte dabei. Mhm. Also, und Sie wissen, dass diese früheren Eigentumsbesitzverhältnisse und der Reichtum, der damit verbunden war, immer mit der Ertragsfähigkeit des landwirtschaftlichen oder montanen Hintergrunds der Fall war. Also Vorarlberg war sehr, sehr arm. Und deswegen mussten Vorarlberger, aufgrund dessen, dass es kein großes politisches Interesse an dieser Gegend gab, hatten die Vorarlberger auch gewisse Privilegien. Das ist ganz eigen, aber weil sich einfach nie jemand darum gekümmert hat. Also, und ich will nur, ein so Phänomen dieser Privilegien war, dass man nur einen kleinen Zehent, also das heißt die kleinste mögliche Steuer an die Grundbesitzer abführen musste etc. Und dass die Grundbesitzer überhaupt froh waren, dass da irgendjemand war oder irgendwas war. Das hat aber dazu geführt, dass die Besiedelung gewisser Teile Vorarlbergs als Motivation unter hohen Privilegien stattgefunden hat, nämlich unter dem, dass wenn jemand Gebiete gerodet hat oder urbar gemacht hat, dass er sie auch als Privatbesitz haben konnte. Das heißt, da in den Alpen, also nicht nur in Vorarlberg, auch in der Schweiz gibt es ähnliche Phänomene, nämlich ein uraltes Prinzip des Eigentumsrechts an Grund und Boden für einfache Leute. Nicht für den Adel, aber für einfache Leute. Dieser Grund- und Bodenbesitz, der hat zu einer ganz anderen Geschichte geführt, dass natürlich diese Länder aufgrund, wie alle armen Länder, auch in Deutschland, die armen Gegenden hatten immer als Erbfolge eine Realteilung. Und diese Realteilung, die ja nichts anderes heißt, dass Grund und Boden real unter den Kindern aufgeteilt wird, führt zu einer extrem breiten Grundbesitzstruktur in Vorarlberg. Sehr kleinteilig, aber extrem breit. Oder? Und diese Realteilung ist natürlich historisch irgendwo am Ende, weil die Grundstücke sind so klein, dass man sie nicht weiter teilen konnte. So, das heißt, für viele Vorarlberger spielt der Grund und Boden, dieses kleine Stück Land, das er besessen hat, das ist sozusagen der wesentliche Reichtum, den er hat. Mhm. Und da den zu verwerten, das war so seine Möglichkeit. Das führt auch zu dieser extrem hohen Dichte an Einfamilienhäusern und zu dieser extrem hohen Prozentsatz an Wohnungseigentum im Gegensatz zu Mietwohnungen. Oder? Also nur wie unterschiedlich das sein kann, sage ich Ihnen anhand eines anderen Beispiels. Die Schweiz, was wir ja auch als durchaus kapitalistisches Land betrachten, hat eine Eigentumsquote, die unter 25% liegt. Und über 75% sind Mieten. Mhm. Vorarlberg hat es genau umgekehrt. Also ungefähr 75% Eigentum, nur 25% Mieten. Ich will nicht darüber diskutieren, was jetzt besser ist. Miete oder Eigentum ist ein anderes Thema, das man separat diskutieren müsste. Aber um es noch einmal zurückzukommen auf dieses Vorarlberg, also einerseits ist dieser extrem kleinteilige Grundbesitz eine ganz wesentliche Voraussetzung. Das zweite war, dass aufgrund der niedrigen landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit Vorarlberger tendenziell als Gastarbeiter in die benachbarten Ausländer gingen. Also nach Norditalien, ins Elsass, in die Schweiz, nach Süddeutschland
etc. Also dann auch als Handwerker?
Oder? Ja, als Handwerker oder als Hilfskräfte. Als ganz einfache Hilfskräfte am Bau, in der Landwirtschaft. Oder? Und es gab bis sozusagen am Beginn des 20. Jahrhunderts sowas wie Märkte, auf denen die Kinder für eine Saison an zum Beispiel süddeutsche Bauern verliehen wurden. Die Eltern waren froh, weil während dieses halben Jahres mussten sie die Kinder nicht ernähren. Ob die süddeutschen Bauern froh waren, weiß ich nicht, aber ich nehme es an, sonst hätten es nicht so viele genommen. Also das heißt, diese Armut ist ein konstituierender Faktor. Die Armut hat bedingt sozusagen die Grundteilung, diese Realteilung und gleichzeitig diesen intensiven Kontakt mit dem Ausland. Weil man dort sein Geld verdient hat und nicht zu Hause. Zu Hause war nichts zum Verdienen etc. Und das hat dazu geführt, sozusagen in späteren Teilen dann, oder, zu einem ganz witzigen Nebeneffekt, den viele vielleicht nicht ganz verstehen. Aber dass eigentlich die Frauen waren diejenigen, die den wenigen Besitz, was man gehabt hat, verwaltet haben. Das heißt, die Position der Frauen war ökonomisch viel stärker als in anderen Gegenden. Also ich habe in den 70er Jahren etc., wenn ich über Emanzipation, über Frauenemanzipation etwas gehört habe, habe ich mir nur gedacht, in gewissen Gegenden bei uns bräuchte es eher Selbsthilfegruppen für orientierungslose Männer, aber nicht Emanzipation, um die Frauen in Machtpositionen zu bringen, die hatten sie sowieso. Also aufgrund dieser Geschichte. Und vielleicht das bekannteste kulturelle Phänomen, das in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, natürlich haben sich diese Gastarbeiter auch organisiert. Und Sie kennen das vielleicht, sozusagen der bekannteste Teil dieser Gastarbeiter, die da ins Ausland gezogen sind, waren natürlich Bauarbeiter. Und die haben sich organisiert in Bauschulen, in Zünften. Oder, und die ältesten Zünfte bei uns sind über 500 Jahre alt, also gegründet vor 1500. Mhm. Und eine der bekanntesten Ergebnisse dieser Zunftbewegung sind die Bregenzer Wälder Barockbaumeister, die Sie vielleicht also kennen, weil Sie haben sie Birnau in Detnang, Stiftsbibliothek St. Gallen, ich könnte es jetzt so weitermachen, oder, sozusagen. Und die haben auch eins gemerkt, und das ist vielleicht wichtig, dass sie ihre Leute ausbilden müssen. Und dafür haben sie ein eigenes Buch geschrieben, die hießen Auer Lehrgänge. Und es ist eine Sammlung von circa gut 50 Seiten von Konstruktionsprinzipien, von Gebäuden, hauptsächlich aus dem Barock natürlich, aus dem Barock, die diese Leute, die da die ins Ausland gegangen sind, um als Bauarbeiter zu arbeiten, auch lernen mussten.
Das ist ja interessant, weil das ist ja so eine Form von Architekturexport, ne? Oder Handwerksexport.
Natürlich, heute sehen wir das als Architekturexport. Damals war es natürlich ein Export von Arbeitskraft. Arbeitskraft und Wissen. Ganz einfach. Also, aber ich wollte nur sagen, aus dieser Geschichte der Armut gibt es eben dieses Phänomen, dass wir Vorarlberger eine sehr offene Beziehung zum Ausland haben, überhaupt nicht introvertiert sind, sondern wir wissen, und das sehen Sie an vielen Firmen, die von hier sind, die sind weltweit tätig. Also es könnten jetzt ein mindestens 5 oder 6 international tätige Firmen aufzählen, wo Sie nie denken würden, dass die aus so einer Gegend kommen. Ja, aber das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Ja.
In den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja das Land entwickelt erst richtig. Also man kann sagen, da ging es dann los wieder. Ich glaube, es gab Textilindustrie, es gab den Maschinenbau, der wieder angezogen hat, aber auch das Handwerk und die Holzbaukultur ging los. Und es ging natürlich dann auch irgendwann mal los mit dem Tourismus, der ja auch wirtschaftlich, ökologisch, gesellschaftlich in die Region eingewirkt hat.
Darf ich Sie kurz etwas korrigieren?
Ja.
Die wirtschaftliche Entwicklung Vorarlbergs hat nicht 1950 begonnen, sondern ungefähr 1850. Und zwar durch zwei wesentliche Phänomene. Damals war Vorarlberg noch Teil der österreichischen Monarchie. Und Vorarlberg war ein idealer Produktionsstandort für englische und schweizerische Textilunternehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hatten sie durch diesen Standort einen Zugang zum Markt der österreichisch-ungarischen Monarchie, was damals der größte Markt in Europa war. Deswegen wird die Familie Habsburg sozusagen oft als die ersten Europäer betrachtet, weil sie in so vielen unterschiedlichen Ländern in Europa ihre Regentschaft hatten. Also das heißt, dieser Zugang zum Markt war ein Argument. Und das zweite wesentliche Argument war, dass aufgrund der hohen Niederschlagsmengen sie die Ausnutzung der Wasserkraft durch das natürliche Gefälle sozusagen als Antriebsmechanismen in der Industrie ideal verwenden konnten. Und aus diesem Ausnutzen der Wasserkraft entstand auch ein sehr frühes Interesse dieser Industriellen an Elektrizität, die durch Wasser betrieben wurde, Höhenunterschied, Wassermenge etc. war vorhanden. Und das hat dazu geführt, dass gewisse elektrische Geräte, wie zum Beispiel Elektroherde, wurden hier in Vorarlberg erfunden. Von witzigerweise Textilindustriellen, die sich einfach interessiert haben, oder was sie denn mit dieser elektrischen Energie, die sie fast grenzenlos produzieren konnten, grüne Energie, ganz grün, oder, weil was sie mit dem machen konnten. Und das war dann sozusagen die wirklich wirtschaftliche...
Der Beginn der Industrialisierung.
Richtig, sehr früh. Ja. Oder? Und das verstärkt wurde dieses Phänomen noch dadurch, dass sozusagen die Eisenbahnlinien über den Arlberg gebaut wurden, 1890, sodass auch der Markt sozusagen von der Erreichbarkeit her über die Transportwege Eisenbahn wahnsinnig gut und schnell erreichbar war. Und Vorarlberg ist sozusagen, das muss man nüchtern sehen, ein klassisches Einwanderungsland. Das heißt, ungefähr um 1900 hatte Vorarlberg nicht viel mehr als 50.000 Einwohner. Oder? Und jetzt haben wir 400.000 und das ist nicht entstanden durch die Kraft der Vorarlberger Lenden, sondern es ist entstanden durch Einwanderungswellen, die in dem Land stattfinden seit 1900, also seit der zweiten Hälfte des 1870 hat es angefangen. Oder, und deswegen finden Sie zum Beispiel die ersten Einwanderungswellen hier, die waren aus Italien, also aus dem Trentin, aus Norditalien, als Arbeiter in der Industrie, aber auch in der Infrastruktur. Und wissen Sie, will ich nicht die Geschichte dieser Einwanderungen erzählen, aber die hat kontinuierlich stattgefunden. Oder, und eine der ganz großen Einwanderungen war während des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, da gab's, es gab auch in den 20er Jahren eine, aber das ist jetzt egal, aber die im Zweiten Weltkrieg, weil die weiß nie jemand, die ist interessant, weil es gab einen Hitler-Mussolini-Pakt und in diesem Hitler-Mussolini-Pakt wurde beschlossen, dass Südtirol italienisch wird und die Grenze der Brenner ist. Und dadurch entstand im Südtirol, heutigen Südtirol, eine deutschsprachige Minderheit von über 280.000 Menschen. Und für diese 280.000 Menschen wurde eine Volksabstimmung durchgeführt, also die sogenannte Option, wo dann der Einzelne entscheiden konnte, ob er entweder ins Deutsche Reich auswandert oder in Italien verbleibt, allerdings mit der klaren Perspektive, dass sowohl die Kultur, die Namen, die Ortsbezeichnungen, alles italienisiert wird. Da gab es sogar eigene Spezialisten dafür, die das gemacht haben. Und es haben sich wahnsinnig viele damals für diese Auswanderung ins Zweite Deutsche Reich entschieden. Und das hat dazu geführt, dass sie hier, also in den Südtirol angrenzenden Regionen, Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Salzburg etc., wurden über 80.000 Wohnungen während des Krieges gebaut, in sogenannten Südtiroler Siedlungen. Davon sind auch gut 20.000 in Vorarlberg. Sie finden praktisch in jedem größeren Ort eine sogenannte Südtiroler Siedlung. Die sind bis heute städtebaulich deutsche Romantik, aber ist egal, spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind durchaus anständige Siedlungsperspektiven und gelten heute noch als durchaus beliebte Wohnungen, weil sie extrem preiswert sind. Aber das heißt, es sind über 20.000. Und das innerhalb der Kriegsjahre von 1942 bis 1944.
Schon eine enorme Bauleistung, die da in den Jahren getätigt wurde.
Es hat nachher nie mehr in so kurzer Zeit eine so große Kapazitätserweiterung stattgefunden, wie während des Zweiten Weltkrieges. Aber das betrifft nicht nur Vorarlberg, das betrifft eben auch diese anderen Bundesländer. Es ging dann die Geschichte mit den Einwanderungen weiter in den 60er Jahren. Nur um es ganz kurz zu machen, in den 60er Jahren waren das großteils Leute, die am Eisernen Vorhang in Ostösterreich gewohnt haben. Also Kärnten, Steiermark, Niederösterreich etc., die fielen nach vor. Dann 1956 gab es eine besondere Fluchtbewegung durch die Aufstände in Budapest. In Ungarn gab es extrem viele Einwanderer. Dann in den 70er Jahren hat es angefangen, sozusagen, dass man Gastarbeiter aus Ex-Jugoslawien, also früher aus Ex-Jugoslawien, Serbien, Kroatien, Montenegro, Slowenien etc. hier angesiedelt hat. Und dann in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre waren es türkische Gastarbeiter in sehr hohem Stil. Und so um die Jahrtausendwende oder in den 90er Jahren, ob Sie es glauben oder nicht, waren es Deutsche. Also aus den ehemaligen Ostgebieten. Oder? Und heute ist die größte Gruppe an Ausländern hier, also das kann man alles verifizieren, welche Generationen haben welchen, Sie kennen die Immigrationsdefinition von mindestens zwei Generationen, aber die größte Gruppe an Immigranten mittlerweile sind Deutsche. Vorarlberg, die Zahl von heute haben wir ungefähr 440.000 Einwohner, das ist ein Ergebnis der Zuwanderung. Also, und unsere industriellen oder unsere Wirte, die sagen, okay, uns geht's relativ gut, das wissen Sie, die Einkommen sind relativ hoch etc. Das hängt aber genau damit zusammen, weil wir immer wieder dieses extreme Maß an Zuwanderung akzeptiert haben und gelernt haben, damit umzugehen. Oder? Und das ist egal, woher die Leute kamen. Oder? Aber das heißt, diese Zuwanderung hat den Reichtum und den materiellen Wohlstand geschaffen, von dem wir heute leben. Und dann möchte ich noch eine kleine zweite Korrektur machen. Oder? Also der Holzbau, oder? Das ist eine jahrhundertealte Tradition hier, weil Holz einfach das Material war, das einfachen Leuten zur Verfügung gestanden ist. Und darum, früher war es ganz normal, dass die Leute ihre Häuser selber bauen konnten. Und das sozusagen ist der Hintergrund dieser großen Tradition von Holzbau etc., von Eigenleistung, von Handwerk etc. Das ist sehr verbreitet. Für viele ist das gar kein Beruf, sondern es ist irgendwas, was sie ganz normal lernen, was Teil ihres Lebens ist. Alles, was gebaut wurde, war immer aus Holz. Und ich bin selber aufgewachsen in einer Schreinerwerkstatt. Ich habe seit ich 3 Jahre alt bin, habe ich mit Holz zu tun. Also handwerklich mit Holz zu tun. Also es ist nichts irgendwie Außergewöhnliches oder so. Sondern, verstehen Sie, wenn Sie heute Kinderspielplätze bauen, ist auch gut, oder? Aber mein Kinderspielplatz war eine Werkstatt.
Sie haben ja dann in Wien Architektur studiert und ich glaube noch Philosophie und noch einen dritten Studiengang am Anfang. Soziologie, Sie haben sich dann aber für die Architektur entschieden und Sie haben mal gesagt, Sie wussten eigentlich gar nicht, was das ist, Architekt zu sein oder was dieser Beruf mit sich bringt.
In der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gab es den Beruf natürlich nicht, gab es ja überhaupt keine Architekten. Während des Studiums, während der Zeit, gab es in Vorarlberg genau 36 Architekturbüros. Und die waren so weit weg von meinem Leben. Also, was mich als Kind interessiert hat, war diese Fähigkeit, sich irgendetwas vorzustellen und es dann mit seinen Händen auch real werden zu lassen. Und dieser Prozess des Entstehens, das ist das, was mich fasziniert an der Architektur, bis heute übrigens. Oder?
Sie haben ja auch dann nach dem Studium die ersten Jahre, Sie sind ja wieder hierher zurückgekommen und haben dann erstmal als Handwerker gearbeitet oder als Zimmermann gearbeitet.
Das ist vielleicht nicht ganz richtig als Zimmermann. Allerdings ist so, oder das war, wie wir angefangen haben, das war, wir waren einer meiner engsten Freunde, der Markus Koch, der hat studiert an der Akademie der Bildenden Künste. Ich habe studiert an der TU und wir hatten die Idee, dass man Architektur endlich so machen muss, dass sie für normale Leute einen Sinn abgibt. Da kam dann dazu der Wolfgang Juhene und der Norbert Mittersteiner. Der Norbert Mittersteiner war Bauzeichner in einem Büro, wo wir gearbeitet haben als Studenten. Und ihn haben wir dazu überredet. Er hat ein Grundstück geerbt, eins in der vielen kleinen Grundstücke. Und wir haben dann angefangen, so Hausgruppen zu machen mit 5 Familien und so weiter. Ja. Und die haben eine einfache Ambition gehabt, diese Hausgruppen. Damals gab es in Vorarlberg eine Form von Wohnbauförderung. Und die meisten Leute haben ja kein Geld. Das ist die Mehrzahl der Leute, das tut mir leid. Und wir haben probiert, genau mit dem, was die Wohnbauförderung war, Häuser zu bauen. Und das haben wir geschafft. Ohne irgendwelche Eigenmittel oder sonst irgendwas, was wir gebraucht haben. Und das ging dadurch, dass wir einerseits über wahnsinnig viel Dinge nachgedacht haben, Dinge sehr, sehr einfach gemacht haben, aber, wissen Sie, das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber verstehen Sie mich, ein Haus mit 130 Quadratmeter, das hat ungefähr gekostet 3 Jahreseinkommen. Das war aber ein großer Fortschritt und das hat sich sehr schnell herumgesprochen.
Und ging es dabei darum, möglichst günstig zu bauen, also quasi bezahlbares Wohnen, würde man heute sagen?
Für uns war die soziale Organisation dieser Einheiten extrem wichtig.
Also dieses gemeinschaftliche, kooperative.
Und das ist sehr bekannt geworden, ganz schnell, Anfang der 80er Jahre. Und deswegen gab es dann über diesen, weil das war so jenseits von all dem, was normal Wohnbau bedeutet hat, gab es sehr schnell eine Titelgeschichte im Zeitmagazin, Titelgeschichte im Spiegel und einen Fernsehbericht im ZDF zur Hauptabendszeit, kurz vor Weihnachten. Und das hat immerhin dazu geführt, dass wir anschließend über 400 Anfragen aus Europa hatten, ob wir nicht Ähnliches auch machen könnten dort. Mhm. Wir haben dann aber einen Antwortbrief geschrieben, dass wir das aus organisatorischen Gründen nicht können.
Das war ja für die, also in dieser Zeit, ne, das war ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war das eines der ersten Projekte für gemeinschaftliches Wohnen?
Ja, es hat auch in Deutschland und in der Schweiz ähnliche, allerdings nicht so radikale Intentionen gegeben. Und zwar die Familie Tut in München, Garching, vielleicht hören Sie es, unter Walter Stamteske in der Schweiz, der dann später Professor in Weimar war, lange Jahre. Die haben ähnliche, oder die Metron in der Schweiz, da hat es Projekte mit ähnlicher Ambition gegeben. Mhm. Sehr kostengünstig, sehr effektiv, sehr gemeinschaftsorientiert. Also was das dann immer im Detail geheißen hat, will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Aber das war durchaus eine Zeit, wo die Wohnungsfrage mindestens so groß war wie heute, wo diese Differenz zwischen normalen Wohnkosten und Einkommen dramatisch schlecht wurde, oder so, dass solche Strategien dafür eine Alternative zu schaffen sehr gefragt war. Und das klingt zwar ganz komisch, aber wir haben seit meinem ersten Tag als Architekt, also wissen Sie, wir haben das im Winter gezeichnet und im Sommer zusammengenagelt, mit den Leuten gemeinsam. Das war unser normaler Arbeitsablauf. Winter ein bisschen zeichnen, im Sommer nageln, also als Handwerker arbeiten. Und das war was ganz Normales und das haben wir dann halt gemacht, oder? Und das hat zu einem witzigen Ergebnis geführt, dass seit ich mich mit Architektur beschäftige etc., wir nie einen Auftragsmangel hatten. Weil ich habe immer probiert, etwas zu machen, was für die Leute Vorteile hat, was für die Leute eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Leute darstellt. Oder? Das probieren wir zum Teil bis heute zu machen, also nicht nur im Wohnbau, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und das ist ein wenig die Architektur, diese gesellschaftliche Verantwortung, so wie sie ich verstanden habe, im Umgang mit der Architektur, etwas für die einfachen Leute der Gesellschaft Sinnvolles zu tun, was ihnen hilft, ihr Leben zu verbessern. Ganz einfach.
Dieses gemeinschaftliche Wohnen, dieser Ansatz so aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahren, der hat sich ja so ein bisschen totgelaufen. Liegt das daran, dass dann so in den 90er Jahren doch, ich sag mal, das Bauen kommerzieller wurde und auch vielleicht aus dieser Mitbestimmung eher so eine Marktbestimmung wurde?
Es gab zwei Phänomene. Ja. Erstens, die 80er Jahre waren ja in Westeuropa davon geprägt, dass das Geld an den Börsen wächst. Und hat sicher zum Teil gegeben, aber natürlich für die Mehrheit nicht. Aber die Atmosphäre war. Und das Zweite, was man augsnüchtern sehen muss, also zum Beispiel in Deutschland etc., dass die ganzen Wohnbauförderungsgesetze radikal geändert worden sind. Also Sie wissen, dass natürlich im Rahmen dieser traditionellen Wohnbauförderungssysteme in Deutschland riesige Korruptionsfälle entstanden sind und dass die Regierung Kohl ja die erste war, die diese Wohnbauförderungssysteme radikal umgestellt hat. Mhm. Also ja. Die selber nennen es umgestellt, ich sage abgeschafft. So. Genau. Und diesen Druck, dieses etwas marktorientierten neoliberalen Denkens, dass das auf einmal jetzt auf Wohnbau übertragen wurde. Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum der uns in diese jetzige Situation manövriert hat. Wenn ich so Vorträge über Wohnbau halte, Schauen Sie, gibt es ja drei große, es gibt ja ein paar positive Beispiele. Oder? Es gibt drei große Themen, die die Kosten im Wohnbau determinieren. Das erste ist der Bodenpreis, das zweite sind die Baukosten, das dritte ist die Finanzierungskosten. Mhm. Wobei der wichtigste und größte Einfluss haben die Finanzierungskosten. Also Sie können es sich ausrechnen, wenn Sie bei einer ganz banalen Verzinsung mit 3-3,5% bezahlen Sie nach 30 Jahren den Gesamtaufwand, den Sie investiert haben, noch einmal nur an für die Finanzierung. Mhm. Und das war schon intelligent, oder? Dass die alten Wohnbauförderungssysteme immer sich mit zwei Fragen beschäftigt haben, mit den Finanzierungskosten und andererseits mit dem Bodenpreis. Mhm. Schauen Sie, wenn Sie, es gibt so Beispiele, Sie kennen das alle, in Wien wird ja wahnsinnig bewundert für ihre Wohnbaubranche, aber wissen Sie, was die Wiener seit 100 Jahren machen? Seit 100 Jahren, seit 1919, als sie die politische Macht in Wien angetreten haben, machen sie ganz aggressiv Bodenpolitik und Wohnbauförderung. Mhm. Verstehen Sie mich? Und das, ich könnte Ihnen was anderes, ich habe Ihnen vorher ganz am Anfang kurz das Beispiel von Singapur erzählt, oder? Singapur hat kein Wohnungsproblem, weil denen ist klar, dass die Regierung durch ihren Einsatz und den Einsatz von öffentlichen Mitteln dafür sorgen muss, dass die Leute bezahlbaren Wohnraum haben. Mhm. Nur die Politik, die sich jetzt dadurch verabschiedet hat, ist mir egal, ob das von der SPD mitgetragen wurde und von der CDU, wissen Sie, und wenn wir sozusagen, wenn wir jetzt auf grüne Politik schauen, dass wir besondere Förderungen kriegen für Photovoltaik oder Luftwärmepumpen etc., das ändert nichts an diesem grundsätzlichen Problem. Also warum man jetzt mit viel öffentlichem Geld einzelne Wirtschaftszweige fördert, das müssen Sie die Grünen fragen, nicht mich. Oder? Ich halte das für vollkommen absurd.
Was wäre denn der richtige Weg?
Also der richtige Weg ist, dass wir wieder akzeptieren, schlussendlich die Verantwortung der Politik respektieren, ernst nehmen für diese Wohnungspreise. Und meiner Meinung nach brauchen wir, und jetzt gibt es unendlich viele Modelle in Europa, wie Wohnbauförderung praktiziert werden kann. Ich komme damit zurück auf das, was ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, dass man zum Beispiel aus unterschiedlichen Beispielen lernen könnte. Ich sage Ihnen jetzt eines der witzigsten, an was Sie nie gedacht hätten. Das ist zum Beispiel die Schweiz. Und Sie werden mir sagen, in der Schweiz gibt es gar keine Wohnbauförderung. Dann sage ich Ihnen, ja, das ist leider falsch. Aber die Wohnbauförderung ist ganz anders organisiert. Schauen Sie, wenn Sie in der Schweiz Wohnbau machen, oder egal, ob Sie das nachher vermieten oder im Eigentum, kriegen Sie von der Bank über 60-70% der Kosten einen sogenannten ersten Kredit, eine erste Hypothek. Und für diese erste Hypothek hat folgende Eigenschaft, dass sie nie getilgt wird, sondern die erste Hypothek wird nie getilgt, sondern Sie bezahlen nur die Zinsen für diese erste Hypothek. Und dadurch wird die Wohnung natürlich viel billiger. Machen Sie es einfach, Sie müssen das Geld nie zurückzahlen. Das heißt, es hat aber natürlich auf einer volkswirtschaftlichen Ebene einen anderen Hintergrund, oder? Dass natürlich die Banken die Geldmittel, die sie in diese erste Hypothek finanziert haben, ist Eigenkapital für die Banken. Darum haben die schweizerischen Banken so hohe Eigenkapitalquoten. Wenn Sie fragen, wo Sie denn das Geld haben, ja, dann sind es diese Wohnungen, es sind die Immobilien. Ich wollte Ihnen nur sagen, jetzt durch dieses etwas obskure Beispiel, oder? Es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie die Politik die Verantwortung für sozusagen Wohnbauförderung, es geht nicht nur über Direktzahlungen, es geht nicht nur über Subventionen, sondern die Frage ist, wie ist das gesellschaftlich, volkswirtschaftlich organisiert? Da spielen Steuern eine große Rolle, da spielen Finanzierungen eine große Rolle, da spielt der Zugang zu Landkauf eine große Rolle, etc. Verstehen Sie? Ich weiß nicht, den genauen gesetzlichen Zustand in Deutschland kenne ich nicht, aber der ist sehr dezentral organisiert. Auch in Österreich hat man natürlich in diesem etwas neoliberalen Wahnsinn die Wohnbeförderungsmittel auf die Länder aufgeteilt und jetzt sind die ganzen Wohnbeförderungssysteme länderspezifisch. Mhm. Ich halte das alles für ganz große Fehlentwicklungen, die uns in diese Situation geführt haben, in der wir jetzt sind, wo wir in ganz Europa darüber reden, dass die Einkommensentwicklung sich vollkommen entkoppelt hat der Wohnkostenentwicklung. Mhm. Und ich traue mich jetzt nicht, irgendeine generelle Antwort für Deutschland zu geben. Ich würde mich auch hüten, das zu tun. Ich sage nur, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten.
Sie haben am Anfang aber auch die Bodenpolitik genannt. Ist es denn grundsätzlich falsch, dass Boden überhaupt veräußert wird?
Schauen Sie, wir können schon so ideologisch grundsätzlich darüber diskutieren, nur es macht gar keinen Sinn. Verstehen Sie mich? Es macht keinen Sinn. Und das ist ein bisschen ein Problem, entschuldigen Sie, es war jetzt ein gutes Beispiel für deutsche Politik, dass man immer, schauen Sie, wir können die Frage des Bodens, oder? Immer grundsätzlich stellen, oder? Nur, verstehen Sie mich, da müssen Sie einfach nüchtern einsehen, dass es eine Geschichte gibt, die diese Eigentumsverhältnisse herbeigeführt hat. Jetzt können Sie die schon wieder abschaffen wollen, ist wunderbar, aber die Diskussion ist sinnlos. Verstehen Sie mich, sondern wir müssen schauen, wie wir mit den Bedingungen zurechtkommen. Natürlich kann es da Einschnitte geben und Reduktionen. Jetzt schauen Sie speziell, weil der Mehrwert von Boden entsteht ja nur durch eine öffentliche Widmung. Oder? Sie wissen, wie groß die Unterschiede sind, abhängig von den Widmungskategorien. Das heißt, die öffentliche Hand steuert. Zum Beispiel, Sie könnten eines machen, widmen Sie ganz Deutschland als Bauland. Dann haben Sie auf einmal einen Überfluss an Bauland und der Bodenpreis sinkt automatisch. Müssen Sie gar nichts tun. Verstehen Sie mir? Ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel ein viel einfacherer Weg, als zu sagen, wir enteignen jetzt sehr schon mal viele. Verstehen Sie mich?
Ist das vielleicht was Sie persönlich auch auszeichnet, dass Sie sagen, ich kann jetzt an der Situation so direkt gar nichts ändern, wir können da jetzt drüber diskutieren, aber es wird nichts an dem System ändern, sondern ich gehe einfach mit der vorhandenen Situation um und schaue, dass wir hier einen bestmöglichen Weg finden, eine bestmögliche Lösung finden?
Ich bin ganz pragmatisch, oder? Ich glaube, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt Fakten. Die können wir wegdiskutieren oder auch nicht. Es gibt Fakten. Aber wir müssen jetzt schauen, wie wir diese Fakten so miteinander koordinieren, dass ein höherer Nutzwert, ein höherer Mehrwert entsteht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich sage Ihnen zwei Beispiele von Ländern, die einen staatlichen Grundbesitz haben, zu 100%. Das ist China, gehört alles dem Staat. Aber wissen Sie, was mit dem Grund passiert? Das kann ich Ihnen sagen. Die chinesischen Kommunen haben das Recht, diesen Grund über Baurechtsverträge und das Maximum, was es in China gibt, ist 77 Jahre, an unterschiedliche Investoren etc. zu veräußern. Aber wissen Sie, was aus den Einnahmen passiert? Damit finanziert China das Aufrechterhalten der Kommunen und die Infrastruktur. Also wenn Sie so begeistert sind vom Verkehrsnetz in China, gehen Sie immer davon aus, es ist bezahlt mit den Erträgen aus dem Grund und Boden. Oder Sie können die ganze chinesische Verwaltung ohne diese Einnahmen der Verwertung von Grund und Boden, gibt es gar nicht, weil die haben nicht viel große andere Steuereinnahmen. Also verstehen, es gibt ja viel lustigeres Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass es auch in Israel keinen Grundbesitz gibt, keinen privaten. Mhm. Die einzigen, die privaten Grundbesitz haben in Israel, das sind ungefähr 5% des Landes, das gehört Palästinensern, die nachweisen konnten, dass sie vor 1949 mit englischen Zertifikaten dieses Land bewirtschaftet haben und dass es ihnen gehört hat. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Ich wollte nur sagen, da gibt es, schauen Sie, und zum Beispiel die Stadt Wien und die andere Stadt, die in Europa auch eine relativ starke Bodenpolitik gemacht hat, war Rotterdam. Aber die Stadt Wien gibt es einen sogenannten Bodenbereitstellungsfonds, der mehr oder weniger einen Anspruch über jedes Grundstück, was in Wien verkauft wird, hat. Mhm. Zuerst. Natürlich sind die nicht weit jenseits, natürlich bezahlen die auch marktähnliche Preise, aber sie bestimmen den Marktpreis selbst über ihre Tätigkeiten etc. Ich sage immer, es gibt nicht eine generelle Lösung, Und da wäre ich auch strikt dagegen. Weil wissen Sie, einer der Reichtümer Europas besteht in seiner Verschiedenheit. In genau der Fähigkeit, dass über ein und dasselbe Problem Leute unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich nachdenken können. Und das ist hochinteressant. Und das ist der Reichtum Europas. Und den, auf den würde ich nie riskieren oder aufs Spiel setzen oder sonst irgendwas. Oder? Aber schlussendlich, was wir schon ganz gesamteuropäisch einfordern müssen, ist die Akzeptanz der Verantwortung durch die Politik für Wohnbau. Wissen Sie, machen Sie es ganz realistisch. Das schnelle wirtschaftliche Wachstum Europas, speziell in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er, 70er, 80er Jahren, das war alles eine Konsequenz von Wohnbauförderungspolitik. Wir können das schon abschaffen, aber vielleicht lernen wir erst jetzt, was wir damit alles abgeschafft haben und welche Probleme wir konstruiert haben, dadurch, dass wir es abgeschafft haben. Das ist das, was ich ein bisschen... Schauen Sie, wenn Sie sagen, in Spanien war das anders. Nein, in Spanien war das genau gleich. Der Franco hat unendlich viel sozialen Wohnbau mit öffentlichem Geld gemacht. Mir egal wie, ich will nur sagen, oder? Es gibt nie ein Modell, oder? Sondern die Welt ist viel differenzierter, was auch gut ist. Aber mein Lieblingsbeispiel ist immer Singapur, wo 86% aller Wohnungen sind sozialer Wohnbau. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Modelle zu Ende diskutieren. Ich wollte nur sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zugänge und sehr unterschiedliche Modelle. Ich habe es immer sehr gut gefunden. Ende der 80er Jahre gab es einmal eine Initiative der Architektenkammer Hamburg zur Bekämpfung des Prinzips, dass alles, was normgemäß ist, den anerkannten Regeln der Technik entspricht, in den Urteilen, in den Schaden. Oder weil die haben dann auch nachgewiesen, dass sozusagen die sogenannten anerkannten Regeln der Technik mehr als ein Güterzug längevoll an Papier wäre.
Okay, vielleicht noch ein Thema, was so die gesellschaftliche Entwicklung jetzt in den 2010er, 2020er Jahren angeht und auch welchen Einfluss das jetzt wieder auf den Wohnungsbau bezogen, auf die Struktur der Wohnungseinheiten, der Wohnungsgrößen hat.
Aber schauen Sie, das ist eine sozialpolitische Frage, oder? Und grundsätzlich muss man eins nüchtern sehen. Wissen Sie, wann es die höchste Anzahl an unehelichen Kindern in Deutschland gegeben hat? Ich rede nur über uneheliche Kinder als ein Synonym für Familie. Okay? Weil was sich auflöst, sind die Familien. Oder? 1910 waren 42% der in Deutschland geborenen Kinder unehelich, weil sich die Leute die Familie gar nicht leisten konnten. Zusammenleben in Form einer Familie war zu ökonomisch aufwendig und umständlich. Darum können Sie nachlesen, in allen politischen Programmen um die Jahrhundertwende, egal ob das von der SPD, CDU oder von den anderen Parteien gemacht, sehen Sie immer die Unterstützung und die Formulierung der Familie als die zentrale soziale Organisation der Gesellschaft als wesentlichen Bestandteil. Und drum, wenn wir jetzt über die Auflösung der Familie am Beginn des 21. Jahrhunderts reden, sage ich, okay, wir kehren nur zurück zu Zuständen, die wir vorher schon gewohnt haben. Oder? Wie stark diese Tendenz ist, oder, können Sie vielleicht daran erkennen, dass es zum Beispiel ein Land in Europa gibt, wo mittlerweile 91% aller Geburten außerhalb der Ehe stattfinden. Island. 91% heißt de facto, die Familie besteht gar nicht mehr. Mich beunruhigt das überhaupt nicht. Speziell in den skandinavischen Ländern, wo ja die Akzeptanz der Familie relativ niedrig ist mittlerweile, oder? Warum ging das? Es ging deswegen, weil die öffentliche Hand, der Staat, sozusagen sehr stark sich für die Erziehung der Kinder und die Ermöglichung dieser ökonomischen neuen Einheit eingesetzt hat, verantwortlich fühlt. Ich war mal vor etlichen Jahren gemeinsam mit Sverri Fehn, den vielleicht kennen, Architekt, norwegischer Architekt, er wollte mir einen Kindergarten zeigen in Oslo etc. Dann war ich in dem Kindergarten. Ich gehe da hinein, gehe nachher wieder hinaus, ein wunderbarer Kindergarten, in Holz natürlich, alles bestens. Habe ich ihn gefragt, was haben die heute in dem Kindergarten? Dann sagt er, warum ich frage. Dann sage ich, ich habe da so viele Erwachsene gesehen. Da waren so viele Erwachsene. Dann sagt er, nein, das ist normal. Pro drei Kinder mindestens ein Erwachsener als Erzieher.
Verstehe ich.
Und nur, das ist eine andere Haltung. Ich will nicht darüber diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter oder was immer ist. Nur so ganz objektiv kann man sagen, so ganz falsch haben sich diese Gesellschaften auch nicht entwickelt, oder? Verstehst du? Also insofern bin ich nicht so nervös über die Veränderung der Wohnbaustrukturen durch die andere soziale Organisation. Beunruhigt mich eigentlich nicht, oder was mich aber mehr beunruhigt ist, oder sozusagen, sowohl, dass wir es gesellschaftlich noch nicht wirklich akzeptieren, dass der Staat eine Verantwortung für die Ausbildung dieser Kinder hat und gleichzeitig eine Verantwortung für die Reduktion der Wohnkosten hat. Das seien mir die großen Probleme zu sein. Ich sage es einmal einfach, ob dann eine Frau oder ein Mann mit einem Kind oder mit einem Lebenspartner auf 55 Quadratmeter wohnen darf oder auf 43 oder auf 65, kann man diskutieren. Oder? Ist aber nicht matchentscheidend. Oder? Verstehen? Sie müssen das immer, wenn Sie an dieses Drei-Säulen-Modell, was ich Ihnen geschildert habe, über Landpreise etc., sehen Sie, dass sich das wahnsinnig wenig bewegt. Verstehen Sie? Natürlich muss man überall was machen, ist wunderbar. Oder? Das ist aber wie mit den Arbeitsplätzen. Sie kennen das, dass seit Covid diese Workspaces etc. eine Form von Arbeitsplatz ist, die es vorher in der Form nicht gegeben hat. Und jetzt sozusagen, Sie kennen parallel dazu, sind natürlich viele Wohnungen werden zu Arbeitsplätzen, werden heute auch zur Arbeit verwendet. Wobei ich persönlich sowieso diese Differenzierung zwischen, also diese funktionale Differenzierung in der Stadt, oder, zwischen Wohnen, Arbeiten etc., das halte ich für irgendwas aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so daneben. Also da gäbe es, schauen Sie, ich habe das sehr lustig gefunden. Sie kennen alle Siam-Kongress 1928 und dann Siam-Kongress hat ja weitergelebt bis in die 50er Jahre. Und die letzten Direktoren von Siam waren der Aldo van Eyck und das Tim Ten. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben den Siam beerdigt, selbst als Direktoren. Haben sie den Siam, gibt es wunderbare Fotos dazu, wunderbare Fotos über diese Totenfeier des Siams. Und wissen Sie warum? Weil die damals schon erkannt haben, dass das nur Schwachsinn war, was sie da gesagt haben. Sie haben es selbst erkannt, wissen Sie? Es hat nicht jemand von außen kritisiert, sie haben es selbst erkannt. Und das waren die qualifiziertesten Leute, die das erkannt haben. Nur in unseren Amtsstuben haben wir das noch nicht erkannt und in unseren Gesetzgebungsverfahren haben wir das auch noch nicht erkannt. Oder? Und darum differenzieren wir das alles noch nach Funktionen. Oder? Also die Funktionsdefinitionen, oder? Die halte ich für eine der lächerlichsten, die es gibt. Oder? Also halte ich jetzt für, ist wirklich uninteressant. Aber es sind so Sachen, die wir alle politisch machen sollten, oder? Also wo der Erkenntnisstand dazu eigentlich extrem hoch ist, oder? Was wir aber immer noch nicht dazu in der Lage sind, auf einer gesetzlichen Ebene auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Oder? Aber okay, das ist einfach der Zustand, mit dem wir im Moment noch leben müssen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich freue mich natürlich auch auf Ihren Auftritt am 20. November auf dem Klimafestival in Berlin.
Diese Freude ist meinerseits.
Vielen herzlichen Dank.
Ich sage recht herzlichen Dank.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch von Allplan präsentiert. Ich habe es anfangs gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, das Heinze Klimafestival findet am 19. und 20. November in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns bitte gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.